Also jetzt eine Reihe von 5 Sitzungen, wo wir uns mit heiligen Orten in Jerusalem befassen und eben gerade auch mit solchen, die mehr als einer Religion im Normalfall heilig sind oder irgendwie im Dialog mit anderen Religionen stehen. Heute haben wir den Tempelberg, wie er von Juden heute meist genannt wird, beziehungsweise den Al-Haram al-Sharif, den erhabenen Bezirk, wie Muslime ihn nennen, vor uns. Und ja, eigentlich könnten wir unser ganzes Seminar über diesen Ort verbringen. Es ist so unendlich viel Material aufgrund seiner langen Geschichte, seiner wechselhaften Geschichte. Und deswegen habe ich auch beim Vorbereiten gemerkt, obwohl ich eigentlich gar nicht gerne aktuelle Dinge ausblende, dass wir wahrscheinlich stecken bleiben bei den wirklichen Grundlagen, der diesen Ort eben hauptsächlich für Juden und für Muslime heilig macht. Wir werden sehen, dass es bei Christen etwas komplizierter ist, und von daher gar nicht so sehr in die aktuelle Bedeutung zunächst mal heute jedenfalls kommen. Es werden noch weitere Dinge, die auch mit diesem Ort zu tun haben, bei den nächsten Sitzungen kommen. Und ja, je nachdem, was sich noch entwickelt, vielleicht auch noch mehr aktuelle Dinge. Denn dieser Ort ist ja nun wirklich der heiligste Ort, aber eben auch der umstrittenste Ort und war in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer wieder der Ausgangsort von einer neuen Runde im Konflikt. Angefangen, was wahrscheinlich Ihnen weniger im Bewusstsein ist, aber hier im Land durchaus ja, die Unruhen von 1929 mit Gebeten, Streitigkeiten um Gebetsrechte an der Westmauer, an der Klagemauer, die zu einem ersten größeren Blutvergießen landesweit geführt haben. Und seit 1967, seit der israelischen Oberherrschaft über den Ort, eigentlich immer wieder hervorzuheben, besonders 2000, der Ausbruch der zweiten Intifada nach dem Besuch des damaligen Oppositionsführers Sharon auf dem Heiligen Bezirk. Und auch die Hamas hat das Massaker vom 7. Oktober die Al-Aqsa-Sintflut genannt und damit also auch gesagt, mindestens ein Grund, warum wir uns entschieden haben, das durchzuführen, ist, dass wir unsere Moschee geschändet sehen. Also das sind alles die Dinge, die dahinter stehen, und das darf man nicht unterschätzen, wie eben die Konkurrenz um diesen heiligen Ort wirklich heute blutig oft ausgetragen wird. Ein nächster kritischer Punkt steht genau nächste Woche an. Nächster Mittwoch ist der sogenannte Jerusalem-Tag, wo jüdische Israelis, vor allem aus dem Siedlermilieu der Vereinigung Jerusalems, was natürlich auch nicht jeder so nennen wird, andere werden es Besatzung nennen, im Juni 1967 gedenken. Und das wird normalerweise mit einem Flaggenmarsch durch die Altstadt Jerusalems, auch durch das muslimische Viertel gemacht. Und man weiß nie, ob vielleicht was passieren wird dann. Und ja, in dem Sinne ist das sozusagen ein weiterer kritischer Termin, der ansteht. Aber vielleicht ist es gerade ansichtlich dieser aktuellen Auseinandersetzung auch wichtig zu sehen, wie vielfältig die Traditionen sind und dass auch durchaus man sich nicht immer gestritten hat, sondern auch manchmal Gemeinsamkeiten entdeckt hat. Ich zeige Ihnen zwischendrin auch ein paar Bilder, wenn das klappt, hoffe ich, soweit sie eben aktuell sind. Denn zu den ältesten Dingen lassen sich so gut wie keine Bilder zeigen. Wir werden das dann weiter sehen. Ja, die Frage ist eigentlich, seit wann haben wir ein Heiligtum in Jerusalem? Und vielleicht, wenn wir so die Bedeutung dieses Ortes sehen, kann es überraschen, dass das in der Bibel zunächst mal gar nicht selbstverständlich ist. In der Tora, in den 5 Büchern Mose, gibt es keinen einzigen eindeutigen Hinweis auf Jerusalem überhaupt und auch noch nicht auf ein Heiligtum in Jerusalem. Ein Hinweis, der oft genommen wird, ist in Genesis 14, dieser merkwürdigen Geschichte, wo Abraham, um seinen Neffen Lot zu retten, einen ganzen Kriegszug gegen eine Koalition von Königen durchführt und als er am Schluss zurückkommt, nachdem er alle befreit hat, begegnet ihm Melchisedek, der der König von Salem genannt wird, Priester des höchsten Gottes. Und normalerweise wird dieses Salem mit Jerusalem gleichgesetzt. Und auch der Name Melchisedeks, der den zweiten Bestandteil Zedek, Gerechtigkeit hat, ist ein Teil des Namens, der auch sowohl noch biblisch als auch außerbiblisch als offensichtlich fester Namensbestandteil von Jerusalemer Königen bezeugt ist. Und wie alt dieser Text ist, wird durchaus von Exegeten unterschiedlich datiert, von in extrem frühen Datierungen, sogar 1500 vor bis sehr spät. Denn man könnte aus dieser Geschichte in Genesis 14 die Verse von Melchisedek rausnehmen, ohne dass es auffallen würde. Man könnte sogar sagen, die Geschichte lässt sich glatter lesen, wenn man den Text nicht hat. Und von daher könnte man natürlich sagen, dass das vielleicht eine spätere Zufügung ist, um eben nachträglich wenigstens irgendwo in der Tora einen Hinweis auf Jerusalem zu haben. Überraschenderweise finden wir aber in dem ersten großen Reisebericht von einer christlichen Pilgerin der Egeria von Ende des 4. Jahrhunderts eine völlig andere Identifizierung. Bei ihrer Reise durch das Jordantal stellt sie fest, dass dieses Salem woanders identifiziert wird. Sie kommt nämlich zu dem Tal von Bet-She'an im Jordangraben, etwas südlich vom See Genezareth. Und da schreibt sie, in diesem Tal lag ein großes Dorf, das heute Sidima heißt. Und in diesem Dorf, das mitten in der Ebene liegt, erhebt sich in der Mitte des Ortes ein nicht sehr großer Hügel. So gemacht, wie Grabhügel zu sein pflegen, aber die großen. Auf seiner Höhe steht eine Kirche und unterhalb um den Hügel herum sind mächtige alte Grundmauern sichtbar. Auch jetzt noch gibt es in diesem Dorf einige Trümmerhaufen. Als ich diesen so schönen Ort sah, fragte ich, was das für ein idyllischer Ort sei. Da sagte man mir, dies ist die Stadt des Königs Melchisedek, die früher Salem genannt wurde. Jetzt wird das Dorf mit einem verderbten Ausdruck als Sedima bezeichnet. Das Gebäude, das du oben auf diesem Hügel siehst, der sich mitten im Dorf befindet, ist eine Kirche. Diese Kirche wird heute auf Griechisch Oppo Melchisedek, womit Melchisedek war, genannt. Hier ist nämlich die Stelle, wo Melchisedek Gott die reinen Opfergaben darbrachte. Das heißt Brot und Wein, wie von ihm geschrieben steht. Als wir also von der Kirche hinabgestiegen waren, wie ich oben erzählte, sagte uns dieser heilige Priester, dieser Weg, den ihr zwischen dem Jordan und diesem Dorf seht, ist der Weg, auf dem der heilige Abraham nach dem Untergang von Kedorlaomer, dem König der Völker, nach Sodom zurückkehrte und auf dem ihm der heilige Melchisedek, der König von Salem, entgegenkam. Also wir haben ja auch eine ganz andere Tradition, die sich später nicht weiterentwickelt hat. Also es gibt einen Tell, der heute mit diesem Ort identifiziert wird, aber es ist kein Wallfahrtsort mehr. Andererseits, wenn man sich die Reiseroute überlegt, also in Genesis 14 bricht Abraham eben von Hebron auf und kommt bis Damaskus, macht es durchaus Sinn, dass er auch durch den Jordangraben gekommen sein kann. Also die Route ist mindestens genauso plausibel, wie über Jerusalem gekommen zu sein. Außerdem liegt dieser Ort nicht weit weg vom Berg Gerizim und dem biblischen Sichem, heute die palästinensische Stadt Nablus, die ja im Buch Genesis vorkommen, im Gegensatz zu Jerusalem und wohl auch die wirklich alten Heiligtümer aus einer Zeit, wo Jerusalem noch gar keine Bedeutung für die Israeliten hatte, waren. Und vielleicht ist da das auch in diesem Kontext zu sehen. Also wir können nicht sicher sein, dass dieser Melchisedek also wirklich König von Jerusalem war, obwohl das die herrschende Auffassung ist, wenn man ihn denn überhaupt historisch sehen will. Und damit müssen wir dann auch gleich schon von der Tora an das Ende des zweiten Buches Samuel springen, um etwas davon zu hören, dass ein Ort in Jerusalem heilig wird. Denn es war ja David, der Jerusalem erobert hat. Und eigentlich erst mit David tritt Jerusalem wirklich in den Brennpunkt. Und wir haben dann in 2 Samuel 24 die Geschichte, dass David seinem Feldherrn Joab den Befehl gibt, das Volk zu zählen. Und damit ist Gott nicht einverstanden, denn es ist sozusagen eine Sünde zu zählen, wie zahlreich Gott das Volk gemacht hat. Man soll sich damit zufrieden geben, zu wissen, man hat ein großes Volk und das nicht genau zählen. Und als Strafe dafür kann sich David aussuchen, was für eine Art von Strafe er haben will, ob eben Krieg oder Hungersnot oder eine Plage, die Gott direkt bringt. Und er wählt, David wählt Letzteres und eben der Engel des Ewigen kommt und führt die Plage durch. Und schließlich heißt es dann, und der Engel des Ewigen war bei der Tenne Araunas des Jebusiters. Ja, so eine Tenne, kann man annehmen, lag außerhalb der Stadt, wo eben das Getreide weiterverarbeitet wurde. Und wir hören ja auch nebenbei, dass obwohl David die Stadt erobert hat, noch die kananäischen Einwohner hier wohnen und durchaus auch noch Besitz haben, eben dieser Jebusiter Araunah. Und dort soll eben David einen Altar bauen, und das hören wir dann auch am Ende. Und David baute dort dem Ewigen einen Altar und brachte Brand- und Ganzopfer dar. Und der Ewige erhörte das Land, und die Plage über Israel hörte auf. Also das ist so das erste Mal, dass wir von zumindest einem Altar hören, der sich auf der Tenne des Arauna befindet, wo völlig unklar ist natürlich, wo sich diese Tenne befindet. Das wird nicht weiter beschrieben. Und dann geht es in 1. Könige 6 bis 7 damit weiter, dass der Sohn David Salomo ein Haus für den Ewigen baut, das eindeutig in Jerusalem ist, aber wo in Jerusalem wird eben auch nicht genauer gesagt. Dieses Haus wird enorm prächtig beschrieben, aufgrund der späteren Zerstörungen, Neubauten ist davon nichts mehr übrig geblieben. Man hat einige kleine Gegenstände gefunden, die vielleicht aus dieser Zeit sein können, aber nichts, was auf die Form des Baus hinweisen könnte, sodass wir da nur die biblische Beschreibung haben, beziehungsweise die Entdeckung von anderen zeitgleichen Heiligtümern, sei es im Norden an den Jordanquellen in Dan, sei es im Süden in Beersheba. Auch im Süden hat man ein Heiligtum gefunden und vor kurzer Zeit sogar etwas westlich von Jerusalem in Tel Mozza, was auch noch mal ein Stück brisanter ist sozusagen, das offensichtlich ziemlich nah an dem salomonischen Tempel es auch einen anderen Tempel gegeben hat. Zumindest haben wir eine außerbiblische Bezeugung dieses Tempels in einem Ostrakon, das sind Tonscherben, das in Tell von Arad gefunden wurde, das ist eigentlich Korrespondenz des Stadtkommandanten, der die Stadt noch versucht, vor den Edomitern, die mit den Babyloniern verbündet sind, zu verteidigen, und der eben Nachrichten aus Jerusalem bekommt, und in dem Rahmen wird da eben auch das Haus des Ewigen erwähnt. Also es hat diesen Tempel gegeben und er ist von den Babyloniern zerstört worden. Das kann man mit Sicherheit sagen, und sozusagen es spricht nichts groß dagegen anzunehmen, dass Salomo der Erbauer war. Ob er so prächtig war, wie er geschildert wird, ist nochmal eine ganz andere Frage. Ich versuche jetzt mal, ob das klappt mit den Bildern. Sollte hier. Ja. Ich mache es ein bisschen größer. Ja, das ist eine Luftaufnahme, wie das Ganze heute aussieht. Mit dem Felsendom, der Al-Aqsa-Moschee und weiter Süden. Hier wäre die Westmauer, die Klagemauer, und hier geht es weiter runter zum antiken Jerusalem. Also das ist der bis heute existierende heilige Bezirk. Wenn man das versucht, auf der Karte zu machen, wie das aussah, sehen wir also hier die Gichon-Quelle, die natürlich überhaupt der Grund war, dass an dieser Stelle eine Stadt gebaut wurde. die Stadt, heute auf Davidstadt genannt, auch in der Bibel schon, aber die natürlich eine kananäische Vorgängerstadt hatte, die wohl auch von den Kananäern schon befestigt war. Und der weitere Ausbau geht eben in Richtung Norden, wo hier ungefähr der Tempel gestanden haben muss. So ein Rekonstruktionsversuch sieht so aus, wo wir dann hier die Quelle haben. Hier wohl das Haus, was als Verwaltungssitz, vielleicht als Herrschaftssitz gedient hat. Und weiter oben hier dann der Tempel hin. Und die ganze Stadt eben durch zwei Täler, hier das Kidron-Tal, was die Grenze zum Ölberg hier nach Osten bildet, und hier das westliche Tal, was die Stadt mit geschützt hat. Soweit zunächst mal diese Bilder, von denen man also nicht mehr als Rekonstruktionen machen kann. Ein ganz wichtiger Text ist die Einweihung dieses Hauses des Ewigen in 1 Könige 8, wo auch die Bundeslade, die ja nach der biblischen Schilderung mit den Israeliten in einem Zelt vom Sinai bis ins Land Israel gezogen ist, jetzt im Allerheiligsten aufgestellt wird. Und dort ist eben auch das lange Weihegebet Salomos. Und da ist wirklich interessant zu sehen, welche Funktion sozusagen dieser Ort hat. Also Salomo sagt zunächst auch mal am Anfang, ja, nur der Himmel kann ja Gott nicht fassen, wie weniger dieses Haus. Also da auch schon die Spannung, dass eigentlich der Mensch will ein Haus haben, in dem er Gott verehren kann, aber letztlich ist das natürlich illusorisch, denn kein Haus kann Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, halten. Und dann ist eben in wiederkehrenden Formulierungen, ich habe das hier in der Übersetzung von Martin Buber und Franz Rosenzweig, höre dem Flehen deines Knechts und deines Volkes Israel zu, dass sie nach dieser Stätte beten werden. Selbst mögst du es zur Stätte deines Sitzes zum Himmel hin hören, so erhör, so verzeih. Sie ist im Grunde genommen, und darum gehen viele Exegeten auch davon aus, dass dieser Text durchaus nicht aus der Zeit Salomos, sondern aus der Exilszeit oder eventuell noch später ist, weil Salomo nämlich sagt, dass man nach dieser Stätte betet, nicht an dieser Stätte. Das würde also heißen, ich stelle mich hin und bete in Richtung dieser Stätte, so wie es Juden ja de facto bis heute tun. Beim täglichen Gebet betet man in Richtung Jerusalem beziehungsweise in Richtung des Tempels, wenn man in Jerusalem selber ist. Und dann wird auch noch zwischen dieser Stätte und der Stätte deines Sitzes zum Himmel hin unterschieden. Also auch da sind eigentlich zwei Ebenen, die irdische und die himmlische Ebene. Und das kommt auch noch mal zum Ausdruck, also in verschiedenen Teilen des Gebets immer wieder. Und ich habe jetzt gerade auch noch mal die Verse, die sich mit dem Fremden befassen, ausgewählt. Und auch den Fremden, der nicht von deinem Volk Israel ist, kommt er aus fernem Land auf deinen Namen hin. Denn hören werden sie von deinem großen Namen, deiner starken Hand, deinem gestreckten Arm. Kommt er und betet nach diesem Hause zu, selber mögst du es himmelwärts hören, hin an die Feste deines Sitzes. So tue, als wie der Fremde zu dir ruft, auf dass alle Völker des Erdlands deinen Namen wissen, dich zu fürchten wie dein Volk Israel, zu wissen, dass dein Name ausgerufen ist über diesem Haus, das ich baute. Also auch hier ist es das Beten zu dem Ort hin, und eben auch zu sagen, das ist nicht exklusiv nur für uns, sondern der Name Gottes soll eigentlich allen Völkern bekannt werden. Und von daher wird ja auch das Gebet eines jeden Menschen, der eben diese Größe Gottes anerkennt, auch erhören. Also man könnte fast sagen, wir haben hier so eine Art Kanal, durch die die Gebete in den Himmel geleitet werden. Das Letztlich sitzt Gott im Himmel und das Haus auf Erden ist eben nur der Weg, wo sich sozusagen erstmal horizontal alle Gebete der Erde hin verbinden und dann aufsteigen. Das ist eigentlich die Funktion dieses Hauses und natürlich auch eben der Gedanke, sich nicht zu sehr an den irdischen Ort zu binden, weil eben Gott viel größer als dieser irdische Ort ist. Und ähnlich ist das auch in der Gottesvision von Jesaja, im 6. Kapitel von Jesaja. Da heißt es ja, im Jahr des Todes des Königs Usia sah ich den Herrn sitzend auf einem hohen und erhabenen Sitz. Und der Saum seines Gewands erfüllt den Tempel. Seraphim stehen über ihm, jeder mit 6 Flügeln. Also wenn der Saum des Gewandes den Tempel erfüllt, muss das Übrige offensichtlich darüber sein. Also Gott sitzt irgendwo in etwas, was jenseits des Tempels ist. Und dort natürlich befinden sich auch die Seraphim. Und für den Tempel selber bleibt ehrlich nur der Saum seines Gewands übrig. Und Jesaja hört dann ja auch den Gesang der himmlischen Heerscharen, das heilig, 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 was sie als das Sanctus kennen. Und das ist auch ein Vers, der im täglichen jüdischen Gebet vorkommt. Und da ist schon auch der Gedanke und darum auch einer der Gründe, warum es eben für bestimmte Uhrzeiten festgelegte Gebetszeiten gibt, zu sagen, dass man mit seinem Gebet sich eigentlich parallel setzt zu dem himmlischen Gottesdienst. Und auch da in dem Sinne die beiden, die irdische und die himmlische Dimension, ineinander verschmilzen. Und diese besondere Verschmilzung, geschieht eben an diesem Ort, an dem der Tempel errichtet worden ist. Und dass wir eben genau wissen, wo sich dieser Ort befindet nach der Bibel, außer dass er in Jerusalem ist. Ja, diese ganze Herrlichkeit wird zerstört im Jahr 586 vor, zusammen mit der ganzen Stadt durch die babylonische Eroberung. Was sicher anders ist als bei vielen anderen Völkern, die, sei es von den Assyrern, sei es von den Babyloniern, deportiert worden sind, und auch anders als bei den 10 Stämmen des Nordreiches, die ja knapp 150 Jahre vorher deportiert wurden. Man gibt nicht auf, man will zurückkehren. Man hat die Hoffnung, dass Jerusalem wieder neu aufgebaut wird, dass es einen neuen Tempel gibt. Aber wie das genau aussieht, ist durchaus auch unterschiedlich. Wir haben einerseits Ezechiel, der selber ein Priester war und vielleicht deswegen auch besonderes Interesse am Tempel hatte. Der stellt sich vor, dass der Thronwagen Gottes in das Heiligtum zurückkehren wird, mit dieser Vision des Thronwagens Gottes im babylonischen Exil. Da beginnt ja überhaupt das Buch Ezechiel und es wird dann auch im Ezechiel 10 und 11 beschrieben, wie dieser Thronwagen, der eben von den Cherubim getragen wird, auch den Tempel verlässt. Also Ezechiel hat da im Grunde genommen eine theologische Darstellung, wie noch vor der physischen Zerstörung Gott auszieht aus dem Tempel, eigentlich mit ins Exil geht. Und genau so hat er auch die Vision, als er dann nachher den neuen Tempel beschreibt, dass der Thronwagen Gottes zurückkehren wird. Und bei dieser Beschreibung der Rückkehr in Kapitel 43 nennt er diesen Ort der Ort meines Sitzes, der Ort meiner Fußsohlen, dort, wo ich wohnen werde, inmitten der Kinder Israels auf ewig. Also Ezechiel ist das schon ein bisschen, könnte man sagen, irdischer, als es die Texte bei Salomo oder bei Jesaja waren. Er sieht sich schon so, dass wirklich Gottes Füße an diesem Ort sind und er wird wohnen, aber inmitten der Kinder Israels. Es ist auch, der Schwerpunkt ist auf der Gemeinde und nicht auf dem Tempel. Und was auch auffällig ist, also einerseits gibt es lange Kapitel, die diesen neuen Tempel beschreiben, aber interessanterweise sagt Ezechiel an keiner Stelle, dass es in Jerusalem ist. Als nämlich diese Vision beginnt, am Anfang vom 40. Kapitel heißt es, in einer Schau Gottes brachte er mich in das Land Israel und setzte mich nieder auf einem sehr hohen Berg. Und auf ihm war etwas wie die Gestalt einer Stadt von Süden her. Also er sagt nicht auf dem Berg Zion in Jerusalem, sondern er lässt das eigentlich undefiniert. Und so ist es auch bei dem letzten Vers, mit dem sein Buch abschließt. Nach der Beschreibung der Stadt und des Heiligtums. Und der Name der Stadt ist von diesem Tag an, der Ewige ist dort. Also keine konkrete Beziehung zu Jerusalem. Und das ist auch ähnlich bei den Anteilen am Land, die die Stämme bekommen. Das wird nicht konkret geografisch beschrieben, wie es vorher im Buch Josua gemacht wurde, sondern das ist einfach schematisch. Jeder kriegt so einen Streifen sozusagen. Aber es ist nicht klar, wo die nun wirklich genau geografisch zu verwurzeln sind. Also einerseits hat Ezechiel eine Tempelvision eines neuen Tempels, aber sie wird dadurch abstrahiert, dass sie nicht wirklich eindeutig mit Jerusalem verbunden wird. Und demgegenüber haben wir die Prophetien von Jesaja, die hauptsächlich von dem neuen Zion, von dem neuen Jerusalem sprechen und die Stadt ganz prächtig darstellen, aber wenn überhaupt nur ganz am Rande einen Tempel in dieser Stadt beschreiben. Also auch da sieht man, dass es unterschiedliche Vorstellungen gegeben hat. Und dann haben wir schließlich die praktische Ausführung, dass es wirklich zu einem Wiederaufbau des Tempels kommt, nämlich nachdem der persische König Kyros das Babylonische Reich erobert hat, ermöglicht er den deportierten Völkern in ihre Heimatländer zurückzukehren, so auch den Juden. Und zum Beginn des Buches Esra wird dann auch das Edikt des Kyros zitiert, der auch anordnet, den Tempel wieder aufzubauen. Da heißt es dann nämlich, so spricht Kyros, der König von Persien. Alle Königreiche der Erde hat der Ewige, der Gott des Himmels, mir gegeben. Und er hat mir befohlen, ihm ein Haus in Jerusalem, das in Juda liegt, zu bauen. Jeder von euch aus seinem ganzen Volk, sein Gott möge mit ihm sein und er möge hinaufziehen nach Jerusalem, das in Juda liegt, und das Haus des Ewigen, des Gottes Israels bauen. Er ist der Gott, der in Jerusalem ist. Also es wird jetzt ein Tempel, der auf Anordnung eines fremden Königs gebaut wird, eines Königs, der durchaus der Meinung ist, und das sagt auch Jesaja ja an anderer Stelle, der Kyros ja nicht weniger als den Gesalbten, den Messias des Herrn nennt, der also durchaus eine heilsgeschichtliche Aufgabe zu erfüllen hat. Dieser König sieht sich gesendet von Gott, der eben einerseits der Gott des Himmels ist und eben sein spezifisches Heiligtum in Jerusalem bekommt. Und im weiteren Verlauf des Buches Esra wird beschrieben, wie der Tempel neu eingeweiht wird. Ich sehe gerade, wie ist ein Schreibfehler passiert. Das muss natürlich heißen, 539 vor ist die Anordnung des Kyros, nicht 639. Und es werden dann alle möglichen Schwierigkeiten berichtet, bis es dann 515 zur Einweihung des neuen Tempels kommt, von dem wir keine weiteren Beschreibungen haben. Aber irgendwann in dieser Zeit haben wir Texte, die jetzt schon andere Traditionen auch mit dem Ort verbinden. Wir haben einmal im ersten Buch der Chronik, im 21. Kapitel, haben wir die Nacherzählung oder die Wiedererzählung von der Geschichte von dem Bau des Altares wegen der Plage aufgrund der Volkszählung. Das Buch der Chronik oder die Bücher der Chronik sind ja eigentlich eine Nacherzählung der Geschichte, hauptsächlich von David bis zum Ende des judäischen Königreiches. Und der Vergleich ist immer sehr interessant zu sehen, welche anderen theologischen Schwerpunkte jetzt gesetzt werden. Und die Erzählung von der Tenne von Araunah ist um einiges länger geworden hier. Im Buch der Chronik, das eben exilisch oder wohl eher nachexilisch entstanden ist. Und wir haben auch hier den Engel, der in Jerusalem steht, aber das ist noch viel plastischer ausgemalt. Da heißt es nämlich, und David hob seine Augen und sah den Engel des Ewigen zwischen Erde und Himmel stehen. sein Schwert gezückt in seiner Hand, die über Jerusalem ausgestreckt war. Also wir haben auch hier so diese Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und der Altarbau wird eben auch wesentlich ausführlicher beschrieben. Und David baute dort dem Ewigen einen Altar und brachte Brand- und Ganzopfer dar. Und er rief zum Ewigen. Und er antwortete ihm im Feuer vom Himmel auf den Brandopferaltar. Und der Ewige sagte es dem Engel, und er steckte sein Schwert zurück in die Scheide. Zu dieser Zeit, als David sah, dass der Ewige ihn auf der Tenne Araunas erhört hatte und er dort schlachtete, und die Wohnstätte des Ewigen, die Mose in der Wüste gemacht hatte, und der Brandopferaltar waren zu dieser Zeit auf dem Podium, das in Gibeon war, konnte David nicht vor ihn hingehen, Gott zu befragen. Denn er war in Schrecken vor dem Schwert des Engels des Ewigen. Und David sagte, dies ist das Haus des ewigen Gottes und dies ein Altar zum Brandopfer für Israel. Und diese Formulierung, dies ist das Haus des Ewigen, erinnert sehr stark an das, was uns in Genesis 28 bei Jakobs Vision von der Himmelsleiter erzählt wird. Da heißt es nämlich, nachdem er also die Engel, die hinauf und hinunter gehen, gesehen hat und Gott ihm seinen Segen verheißen hat und das Erbe des Landes, und er fürchtete sich und sagte, wie furchterregend ist dieser Ort, dies ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies ist das Tor des Himmels. Und er nannte diesen Ort Bethel, Gotteshaus. Anfangs aber hieß die Stadt Luz. Also wir haben ja eigentlich einen Ort, der geografisch zu verorten ist, der Bethel genannt wird, aber eben auch einen älteren Namen hatte. Und dieses Bethel taucht ja in der Bibel auch noch durchaus öfter auf und als ein Heiligtum des nördlichen Königreiches Israel. Und ist von daher auch eher schlecht angesehen, könnte man sagen, im großen Teil der Bibel. Und wir wissen auch archäologisch, wo dieser Ort war. Das ist heute ein palästinensisches Dorf, etwas nördlich von Ramallah. Heißt Betin, hat den Namen bewahrt. Und man hat dort vor fast 100 Jahren Ausgrabungen gemacht. Und der Ort ist also eigentlich eindeutig belegt. Und nebenan haben inzwischen auch israelische Siedler eine Siedlung namens Bet-El gebaut. So dass wir eigentlich sagen könnten, was hat diese Vision mit dem Tempel in Jerusalem zu tun? Es sind eindeutig zwei verschiedene Orte. Aber hier im Buch der Chronik wird offensichtlich eine Andeutung gemacht, wenn in Genesis 28 es Bethel ist, was das Tor zum Himmel ist, wir nehmen das rüber nach Jerusalem. Und das ist etwas, was dann später in der rabbinischen Tradition noch um einiges weiterentwickelt wird. Wir hören im babylonischen Talmud, im Traktat Chulin, zu dem Vers, da zog Jakob aus von Beersheba und ging nach Haran. Also das heißt es, und darauf heißt es, und er stieß auf den Ort. Und das ist natürlich auch schon merkwürdig, wieso heißt es den Ort? Wir wissen ja gar nicht, welcher Ort sozusagen gemeint ist. Und andererseits ist ja auch im Satz schon gesagt worden, er ging nach Haran. Also wir wissen ja schon, wo er angelangt ist. Was ist der Ort dazwischen jetzt? Und so fährt der Talmud fort. Als er in Haran angelangt war, sprach er, sollte ich an dem Ort, wo meine Vorfahren ein Gebet verrichteten, vorübergegangen sein, ohne dort ein Gebet verrichtet zu haben? Als er dann beschlossen hatte, umzukehren, zog sich ihm die Erde zusammen und sofort kam er an diesen Ort. Nachdem er sein Gebet verrichtet hatte, wollte er umkehren. Da sprach der Heilige, gepriesen sei er, dieser Fromme ist in meiner Herberge abgestiegen und soll nun, ohne übernachtet zu haben, fortgehen. Da ging die Sonne sofort unter und lässt ihm sozusagen die Gelegenheit, dort zu übernachten. Ja, welcher Ort ist damit gemeint? Der Ort wird definiert, der Ort, wo meine Vorfahren ein Gebet verrichteten. Wir hören ja im Buch Genesis, dass Abraham in Bethel war und dort auch einen Altar gebaut hat. Also in dem Sinne könnte man sagen, Jakob bezieht sich auf seinen Großvater Abraham. Aber das ist ein Text, Jahrhunderte später von Leuten, für die völlig klar ist, der heilige Ort ist der Tempel in Jerusalem oder der Ort, wo der Tempel mal gestanden hat. Und es sind jetzt schon Vorfahren und nicht nur einer, der da gebetet hat. Also es spricht viel dafür, dass die Talmudstelle schon Bet-El nach Jerusalem verlegt hat. Und eindeutig wird es bei Rashi, dem wichtigen Torah-Kommentator des Mittelalters, der das ganz eindeutig sagt in seinem Kommentar zu Genesis, und er stieß auf den Ort. Das Problem ist eben auch der bestimmte Artikel. Die Schrift erwähnt nicht auf welchen Ort, sondern meint auf den Ort, der an einer anderen Stelle erwähnt wird. Dies ist der Berg Moria, von dem es heißt, und er sah den Ort von fern. Das ist eine beliebte rabbinische Auslegungsmethode, wenn zwei Formulierungen und eben gerade auch zwei nicht tausendmal vorkommende Formulierungen, sondern relativ seltene Formulierungen an zwei Stellen auftauchen, müssen die was miteinander zu tun haben. Und hier ist es eben der Ort mit dem bestimmten Artikel. Und damit wird natürlich hingewiesen auf die Bindung Isaaks, die Opferung Isaaks in Moria, was wir gleich auch noch im nächsten Text sehen werden. Also bei Rashi haben wir schon sowohl das Bet-El, die Himmelsleiter nach Jerusalem verlegt worden ist, als auch den Berg Moria. Und der Berg Moria, das taucht im zweiten Buch der Chronik schon auf. Da ist eigentlich die einzige Ortsangabe, die wir genauer in der Bibel haben, wo denn nun Salomo den Tempel gebaut hat. Und da heißt es, und Salomo begann, das Haus des Ewigen zu bauen in Jerusalem. Auf dem Berg Moria, wo er seinem Vater David erschienen war, an dem Ort, den David vorbereitet hatte, auf der Tenne Arnans, der Name ist etwas anders als Arauna im Königsbuch, des Jebusiters. Ja, also hier haben wir jetzt zwei Definitionen, der Berg Moria, wo er seinem Vater David erschienen war, und die Tenne Araunas oder Arnans des Jebusiters. Hier wird jetzt eindeutig die Beziehung gezogen zwischen der Tenne, die David gekauft hat, auf der er den Altar gebaut hat, und dem Tempel Salomos, was im Buch der Könige noch nicht gemacht wurde. Und mit der Berg Moria bringt uns eben in nach Genesis 22, wo Abraham den Auftrag erhält, geh in das Land Moria und bringe ihn, gemeint ist dein Sohn Isaak, dort zum Brandopfer dar, auf einem der Berge, über den ich es dir sagen werde. Also das Land Moria ist hier zum Berg Moria geworden, und zeigt eben, wie offensichtlich spätestens in dieser nachexilischen Zeit auch die Bindung Isaaks mit dem Berg, mit dem heiligen Berg von Jerusalem verbunden wird. Und man könnte sagen, das ist so ein Phänomen bei heiligen Orten, dass die Traditionen anziehen, dass man sich irgendwo sagt, alles Wichtige muss da geschehen sein. Das werden sich noch in späteren Traditionen kommen, wird später sagen, dort hat die Schöpfung der Welt begonnen, da ist Adam begraben, da hat schon Noach geopfert, all das wird noch weiter dazukommen. Es ist natürlich nicht zwingend, und wir haben ja einen sehr, könnte man sagen, rationalistischen Kommentar von Benno Jakob aus dem Jahr 1934, der gar nicht glücklich ist mit dieser Interpretation und in seinem Kommentar zu Genesis zum Kapitel 22 schreibt, die jüdische Tradition stimmt der Gleichung bei, eben so wie es gerade gesagt wurde, der Ort, wo Isaak geopfert werden sollte, ist der Tempelberg. Während die Samaritaner bis auf diesen Tag den Berg Gerizim als die Opferstätte ansprechen. Das ist die Samaritaner, die ja den Berg Gerizim bei Nablus als heiligen Berg haben, haben eben genau wie die rabbinischen Juden in Jerusalem den Berg Gerizim alle heiligen Ereignisse sozusagen zugesprochen und tun das auch bis heute. Aber Benno Jakob schreibt eben weiter, die Identifikation unterliegt freilich dem Bedenken, dass hier zwischen dem Lande Moria und dem Berge, einen von mehreren, auf dem die Darbringung erfolgen soll, unterschieden wird. Ferner, dass in der Chronik auf dieses Ereignis nicht Bezug genommen, sondern der Name Moria für den Tempelberg nach 2 Samuel 24, 16 erklärt wird. Also sozusagen In dem Begriff Moria liegt ja auch, er hat sich gezeigt. David hat ihn gesehen und dass das eigentlich gemeint ist. Und endlich die Erwägung, dass diese historisierende Romantik die Heiligkeit einer Stadt mit der souveränen göttlichen Erwählung, mit geschichtlichen Erinnerungen zu motivieren, schwerlich dem altisraelitischen Denken entspricht. Also Benno Jakob hält offensichtlich nicht viel von Heiligtumstraditionen und sagt, Gott hat nur mal den Ort erwählt und da muss man nicht anfangen, jetzt alle möglichen Ereignisse der Geschichte damit zu verbinden. Ja, soweit eigentlich dann, und dann kämen wir eben schon zu dem großen Ausbau des Tempels durch Herodes. Da zeige ich gleich noch ein Modell zu, aber machen wir hier vielleicht erstmal einen kurzen Einschnitt. Sind da Nachfragen, Anmerkungen zu da? Sieht erstmal nicht so aus. Gut, dann zeige ich ja etwas von den Modellen des Herodes. Ja, so sieht im Grundriss der herodianische Tempel aus. Und das ganze Areal wird erweitert, bekommt also hier auch Säulenhallen, Umfassungsmauern. Und das ist besonders hier dieser Teil nach Süden und nach Westen runter, wo das Areal weit über seine ursprüngliche Größe hin ausgedehnt worden ist und dort teilweise eben auch auf Gewölben steht, die den natürlichen Felsen um einiges erweitert haben, um eben mehr Platz zu haben. Das heißt, wir haben riesige Vorhöfe und dann das eigentliche Heiligtum, dessen Eingang von Osten her kommt und das Allerheiligste schließlich hier an der westlichen Seite ist und eben diese ganze Anordnung von Höfen bis zum Allerheiligsten, das natürlich leer ist im zweiten Tempel. Die Bundeslade ist verloren gegangen mit der babylonischen Zerstörung. Eben auch ein gestuftes Heiligtum ist, sozusagen, was hier als erstes Heiligtum beschrieben wird. Das schloss auch den Vorhof der Heiden ein, wo also jeder hin durfte. Während eben der engere Bezirk für Juden reserviert war. Das sind auch erhalten noch Warnsteine, die eben Nichtjuden davor warnen, weiterzugehen. Und innerhalb dieses Komplexes wurde es dann auch immer weniger. Eben Leute, die nicht kultisch rein waren, eben natürlich auch die Frauen nicht mehr. Und schließlich den Tempel selber durften nur noch die Priester betreten und der Hohepriester einmal im Jahr zum Versöhnungstag das Allerheiligste. Ja, so sieht das Ganze im Modell aus. Der israelische Archäologe Michael Aviona hat ein riesiges Modell des Jerusalem, wie es zur Zeit des Herodes ausgesehen haben mag, gebaut. Das ist heute im Israel-Museum aufgebaut. Und hier sieht man eben auch an prominenter Stelle den herodianischen Tempelbezirk, eben hier die großen Mauern zu sehen. Die Feste Antonia, die an der Nordwestseite lag, die königliche Halle an der Südseite und das Tempelgebäude. Der Blick hier ist vom Ölberg sozusagen von Osten her ausgerichtet. Hier kann man noch ein bisschen genauer den Tempelbezirk sehen und auch nochmal den Tempel selber. Das Ganze ist im Wesentlichen gestaltet worden nach der Schilderung von Josephus Flavius, der in seiner Beschreibung des jüdischen Krieges eben eine sehr ausführliche Beschreibung Jerusalems vor der Zerstörung gibt und auch den Tempel beschreibt und eben auch beschreibt, dass das eines der prächtigsten Gebäude der damaligen Zeit war. Und diese goldenen Zinnen sollten unter anderem auch dazu beitragen, dass es Zinnen sind, dass sich kein Vogel da hinsetzen und sein Geschäft auf dem Heiligtum verrichten konnte. Sozusagen auch ein praktischer Nebeneffekt. Ja, dann kommen wir schon gleich zum Muslimischen. Da brauchen wir noch eine Weile, bis wir so weit kommen. Ja, das ist der Tempel, dessen Bau im Jahre 19 vor begann und dessen endgültiger Abschluss wohl einige Jahrzehnte gedauert hat. Also das war der Tempel, den Jesus kannte, eben wahrscheinlich noch nicht ganz hundertprozentig vollendet. Also der Tempel, ja, aber nicht der ganze Bezirk drumherum. Von daher werden wir auch nachher zu den zur christlichen Einstellung zum Tempel kommen. Aber ziehen wir erst nochmal die jüdische Linie durch. Dieser Tempel hat keine 100 Jahre gestanden. Er ist im Jahre 70 nach zerstört worden infolge des jüdischen Aufstands gegen die Römer, wieder zusammen mit der ganzen Stadt Jerusalem. Und daraufhin folgte dann nochmal im Jahre 135, auch nach einem weiteren gescheiterten Aufstand, dem Bar Kochba-Aufstand, der Aufbau Jerusalems als heidnisch-römische Stadt, die dann auch den Namen Aelia Capitolina, also dem Jupiter Capitolinus, dem römischen Hauptgott, geweiht, gebaut wurde durch den Kaiser Hadrian. Und die Frage ist sozusagen, was haben die Römer gemacht mit diesem riesigen Bezirk? Denn zumindest die Außenmauern waren so massiv, dass sie die nicht zerstört haben. Also einige Geschichten dieser Außenmauern stehen ja bis heute. Und von daher ist schon klar, dass grundsätzlich dieser Bezirk erhalten geblieben ist. Die Frage ist, stand da oben was drauf? Wir haben eine einzige Stelle, die man ranziehen könnte, dass vielleicht sogar ein Tempel da gestanden hat. Das ist ein Text von Cassius Dio aus dem 3. Jahrhundert, der aber auch nicht im Original erhalten ist, sondern erst bei Xifilinus im 11. Jahrhundert zitiert wird. Da kann also auch noch mal einiges passiert sein bei diesem Zitat unterwegs. Und da heißt es also, er, also Hadrian, baute in Jerusalem eine neue Stadt anstelle derer, die bis auf den Grund zerstört worden war. Und anstelle des Tempels Gottes errichtete er einen neuen Tempel für Zeus. Ist die Frage, ob anstelle jetzt wirklich heißen muss, genau am selben Punkt oder sozusagen er ersetzte die alte Stadt und den alten Tempel durch eine neue Stadt und einen neuen Tempel. Also man denke, man kann nicht notwendigerweise sagen, also ist einfach meine persönliche Meinung, sagen viele Forscher, dass es nicht unbedingt heißen muss, dass der Tempel für Zeus nun an der Stelle stand, wo der jüdische Tempel gestanden hat. Und dementsprechend uns auch spätere christliche Zeugnisse von Origenes noch aus heidnischer Zeit und von dem Pilger von Bordeaux 334, wohl der erste christliche Pilger, zumindest der erste, dessen Bericht wir haben, der berichtet von keinem Tempel auf dem heiligen Bezirk, sondern sagt nur, dass dort eine Statue Hadrians stand. Und wir werden beim nächsten Mal, wenn wir uns über das christliche Heiligtum mit dem christlichen Heiligtum auseinandersetzen, sehen, dass das an der Stelle des römischen Venustempels errichtet wurde und das wahrscheinlich der Mittelpunkt der neuen römischen Stadt war. Also nach diesen Quellen hat es keinen heidnischen Tempel auf dem alten Tempelbezirk gegeben. Und außerdem sagt der Pilger von Bordeaux auch, dass es in der Nähe dieser Statue von Hadrian einen Stein mit einem Loch gab und zudem sagt er, zu dem die Juden jedes Jahr kommen, ihn salben, unter Seufzen Klage halten, ihre Kleider zerreißen und dann wieder weggehen. Das steht ja schon im Hintergrund, dass seit Hadrian Juden verboten war, in Jerusalem zu leben. Und dann verlagert sich auch das jüdische Zentrum in den Norden nach Galiläa. Und es scheint eben, dass es einmal im Jahr erlaubt war, den zerstörten Ort zu beweinen. Und wir können vermuten, dass das am 9. Av, dem nach jüdischem Kalender, dem Gedenktag der Tempelzerstörung, war. Und auf diese Weise also eine Verbindung sich erhält. Und obwohl eben jüdisches Leben durchaus gar nicht mal so unfruchtbar sich in Galiläa entwickelt, es doch auch diese Pilgerfahrt zu dem zerstörten heiligen Ort gibt. Und damit kommt natürlich gleich die Frage, ja, wie sind Juden umgegangen damit, dass der Tempel zerstört war und diesmal eben auch nicht 70 Jahre später wieder neu erbaut wurde, wie es ja noch bei der ersten Zerstörung der Fall war. Und dass das eine ernsthafte Frage ist über die Macht Gottes, das kommt in einem Text aus im babylonischen Talmud, im Traktat Gittin zum Ausdruck, in dem auch sehr lange, ist eine sehr lange Erzählung, wo es auch darum geht, warum ist der Tempel zerstört worden? Und schließlich wird dann beschrieben auf eine ganz andere Weise, als es Josephus tut in seiner eher historischen Schilderung, wie Titus denn nun den Tempel erobert und zerstört hat. Da heißt es, er, Vespasian, der ja inzwischen zum Kaiser ernannt worden war und Titus, seinen Sohn, geschickt hat, den Krieg weiterzuführen, er ging und sandte Titus. Und er wird sagen, wo sind ihre Götter? Wo ist der Fels, bei dem sie Schutz suchten? Sozusagen eine Warnung, dass man zweifeln wird, dass der Gott Israels Macht hat oder vielleicht überhaupt existiert. Und dieser Vers aus Deuteronomium wird jetzt Titus in den Mund gelegt. Das ist Titus, der Frevler, der Gott lästerte und schmähte. Was tat er? Er nahm eine Hure bei der Hand und trat in das Allerheiligste. Dann breitete er eine Torarolle aus und versündigte sich auf ihr. Also hatte Geschlechtsverkehr mit ihr. Darauf nahm er ein Schwert und durchbohrte den Vorhang. Also der Vorhang, der das Allerheiligste verborgen hat vor dem Blick von außen. Und es geschah ein Wunder und Blut floss hervor. Da glaubte er, er habe Gott, und um das nicht so brutal zu sagen, sagt der Talmud, er habe sich selbst getötet. Denn es heißt, deine Widersacher lärmten an deiner heiligen Stätte, stellten ihre Banner auf als Zeichen des Sieges. Also in diesem scharfen Text kommt durchaus zum Ausdruck, wenn es den Römern gelungen ist, den Tempel zu zerstören, kann das eigentlich das Ende des Gottes Israels sein? Sein Tempel ist vernichtet worden, er hat das nicht verhindern können. Und das wird wirklich so plastisch damit gesagt, dass Blut hervorfloss, als hätte Titus Gott erstochen. Also das ist vielleicht wirklich so die schärfste Aussage, die man bringen kann, um zu sagen, dass eigentlich alles hätte zu Ende sein müssen. Und das sieht man auch in dem weiteren Ausruf jetzt von Abba Chanan. Aber Hanan sagte, wer ist wie du mächtig, o Herr? Wer ist wie du mächtig und hart in deiner Zurückhaltung? Du hörst die Lästerung und Schmähung dieses Frevlers und schweigst. In der Schule des Rabbi Ishmael wurde gelehrt, wer ist wie du unter den Göttern, o Herr? Wer ist wie du unter den Stummen? Da wird das Wort Elim, Götter, in Ilmim, die Stummen, geändert. Also wirklich zu sagen, Gott ist stumm, er kann sozusagen seine Macht nicht beweisen, aber da ist auch schon die Antwort, wer ist mächtig und hart in deiner Zurückhaltung? Zu sagen, nicht so schnell. Im Moment schweigt zwar Gott vielleicht und es sieht so aus, als gäbe es ihn vielleicht gar nicht mehr, aber haben wir mal einen längeren Atem und warten ab, was noch passieren wird. Und so wird es auch mit Titus persönlichem Schicksal geschildert. Es wird beschrieben, wie er mit all den geraubten Tempelgeräten ein Schiff nach Rom besteigt und dann auch schon bei einem Sturm fast untergeht. Und selbst danach lästert er Gott, fordert ihn heraus und sagt, steig auf das Festland und kämpfe mit mir. Und darauf lässt sich Gott auch ein. Er stieg auf das Festland. Da kam eine Mücke und kroch in seine Nase und bohrte in seinem Hirn 7 Jahre lang. Eines Tages ging er an der Tür eines Schmieds vorbei. Da hörte sie den Lärm des Hammers und gab Ruhe. Er dachte, es gibt ein Heilmittel. Täglich ließ er einen Schmied kommen und vor sich hämmern. Einem Heiden gab er dafür 4 Zunds. Einem Juden hingegen sagte er, es sei dir genug, dass du deinen Feind leiden siehst. Das ging so 30 Tage lang, doch dann hatte sich die Mücke daran gewöhnt und hat ihn nicht mehr in Ruhe gelassen. Als Titus im Sterben lag, sagte er ihnen: Verbrennt mich, wörtlich heißt es, diesen Mann, und verstreut meine Asche auf den sieben Meeren, damit mich der Gott der Juden nicht findet und vor Gericht stellt. Also schließlich wird eben doch gesagt, diese kleine Mücke hat letztlich Titus sein Leben zur Hölle gemacht und sein Leben zu Ende gebracht. Und es ist ihm nicht gelungen, Gott zu töten. Aber die Frage wird schon in der ganzen Schärfe gestellt. Und wie man jetzt praktisch sozusagen damit umgeht, dass es keinen Tempel mehr gibt, das wird an zwei Talmudstellen gebracht, einmal im Traktat Brachot. Da heißt es, Rabbi Chiya Ba'Ami sagte im Namen Ullas, seit dem Tag, an dem der Tempel zerstört wurde, hat der Heilige gepriesen, sei er in seiner Welt nur noch die vier Ellen der Halacha, also der religiösen Vorschriften. Und das heißt eigentlich, das Leben nach der Tora und das Studieren der Tora, da ist jetzt Gott anwesend und nicht mehr im Tempel. Und das ermöglicht letztlich natürlich, dass er überall anwesend sein kann. Und eine andere Stelle im Traktat Taanit sagt, und er, Abraham, sagte, wann werde ich wissen, dass ich es erben werde? In der Genesis 15, wo Gott ihm das Erbe des Landes verspricht. Abraham sagte, Herr der Welt, dass Israel nicht vor dir sündigen werde und du ihm tun wirst, was du der Generation der Flut und der Generation der Zerstreuung getan hast. Er sagte zu ihm, nein. Er sagte vor ihm, Herr der Welt, lass mich wissen, wodurch ich es erben werde. Er sagte zu ihm, nimm mir eine dreijährige Kuh und eine dreijährige Ziege und die soll er zerteilen und zum Opfer hinlegen. Er sagte zu ihm, Herr der Welt, lassen wir die Zeit, wo der Tempel besteht, wo also Opfer dargebracht werden, beiseite. Was wird aus ihnen werden in der Zeit, in der der Tempel nicht besteht? Sondern die Sorge, im Tempel wurden ja Sühnopfer dargebracht. Was passiert, wenn es sie nicht mehr gibt? Er sagte zu ihm, ich habe Ihnen bereits die Ordnung der Opfer eingerichtet. Wenn Sie sie vor mir lesen, rechne ich es Ihnen an, als hätten Sie sie vor mir geopfert und vergebe Ihnen Ihre Vergehen. Und so ist wirklich das Lesen von zentralen Opfertexten ist ein Teil des Morgengebets, das sozusagen sich auch in diesen Ritus versetzen will. Also man nimmt im Grunde genommen das Studieren der Tora, das Lesen gerade der Opfertexte und dann auch noch das Gebet als Ersatz für Opfer. Und man könnte sagen, hat sich eigentlich damit eingerichtet. Man hat die Gegenwart Gottes im Studium und im Gebet doch auch da und hat einerseits sozusagen die Vision, es wird mal wieder einen Tempel geben, aber hat eben auch Möglichkeiten, wie man Gott ohne den Tempel begegnen kann. Das junge Christentum steht ja eigentlich vor demselben Problem, damit umzugehen, dass es keinen Tempel mehr gibt, denn auch die ersten Christen waren Juden und auch für sie war die Zerstörung ein Schock. Und wenn wir jetzt wirklich so ganz schnell einen Durchgang durch den Tempel im Neuen Testament machen, sehen wir zunächst mal, dass nach dem Lukas-Evangelium die Geschichte Jesu im Tempel beginnt. Denn sie beginnt mit der Verkündung der Geburt Johannes des Täufers an Zacharias, der ja Priester ist, am Rauchopferaltar. Und da gibt es auch einige Texte außerhalb des Neuen Testaments, die sagen, dass diese Verkündigung gerade am Yom Kippur, am Versöhnungstag stattgefunden hat, was natürlich die theologische Bedeutung nochmal erhöht. Und der ganze Zyklus bei Lukas über die Geburt und Kindheit Jesu endet ja auch mit dem 12-jährigen Jesus im Tempel, der sagt, ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Und auch sonst sehen wir in den Evangelien, dass der Tempel einfach Teil des religiösen Alltags ist. Jesus lehrt im Tempel. Lukas spricht davon, dass Maria und Josef den Erstgeborenen im Tempel auslösen, dass die Eltern Jesu jährlich zur Wallfahrt nach Jerusalem ziehen. Auch das Johannesevangelium kennt die Besuche Jesu bei den Festen in Jerusalem. Und auch in der Apostelgeschichte hören wir immer wieder, dass die Gläubigen im Tempel beten, die Apostel dort lehren und Paulus legt sogar ein Nazirea-Gelübde, ein Gelübde der Enthaltung von Wein für eine bestimmte Zeit und vom sich enthalten des Scherens der Haare ab und bringt danach das Opfer dar, sodass wir also einerseits sehr viele Beispiele haben, wie der Tempel eigentlich ganz selbstverständlich dazugehört. Dann aber natürlich haben wir die berühmte Szene, wie Jesus gegen die Händler und Geldwechsler im Tempel vorgeht. Und da ist vielleicht auch wichtig zu sehen, welche Texte aus der hebräischen Bibel Jesus nimmt, um eben zu rechtfertigen, dass er die Händler da rausschmeißt. Also nach Markus zitierte Jesaja 56, 7: Mein Haus soll ein Haus des Gebetes für alle Völker sein. Nach Johannes zitiert der Psalm 69: Der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Und dann steht sicher im Hintergrund die Prophetie Zacharias: Und kein Händler wird an jenem Tag mehr im Haus des Herrn der Heerscharen sein, was ja sozusagen Jesus konkret vollzieht. Und diese Zacharia-Vision steht auch in dem Kontext, dass es eigentlich keinen Unterschied zwischen heilig und profan mehr geben soll. Und aus all dem kann man wohl sagen, dass dieser Text der Vertreibung der Händler nicht grundsätzlich sagen will, es soll überhaupt keinen Tempel mehr geben und auch nicht notwendigerweise keine Opfer, sondern dass es Formen des Gottesdienstes in dem Tempel gibt, die Jesus nicht billigt. Und es könnte vielleicht gerade auch die universale Ausrichtung sein, dass Jesus sagen will, der Tempel soll allen offen stehen, eben ein Haus des Gebetes für alle Völker sein. Und das spiegelt sich vielleicht auch noch später in der Apostelgeschichte, wo Paulus eine Menge Ärger bekommt, fast gesteinigt wird, weil man ihm vorwirft, er habe einen Nichtjuden in den Tempel gebracht. Also möglicherweise ist die Kultkritik Jesu im Grunde eine Kritik, die sich darauf konzentriert zu sagen, dieses Haus muss allen offen stehen und sollte nicht nur für Juden zugänglich sein. Wobei ja eben die äußeren Höfe waren ja de facto allen zugänglich, aber vielleicht hat Jesus sich das auch noch etwas offener vorgestellt. Aber dann haben wir natürlich auch Aussagen, die die Evangelisten Jesus in den Mund legen, wo sie wahrscheinlich eben auch ihre Erfahrung, dass der Tempel zerstört ist, bringen. Nämlich bei Matthäus und Markus prophezeit Jesus die Zerstörung des Tempels. Und gerade der Vers bei Markus 13,5, kein Stein wird auf dem anderen bleiben, wird 300 Jahre später bei Eusebius und Kyrill, dem Bischof von Jerusalem, als mit der Tempelzerstörung erfüllt angesehen. Bei Lukas im 19. Kapitel prophezeit Jesus die Zerstörung Jerusalems mit dem Tempel natürlich, weil Jerusalem die Zeit, den Kairos ihrer Heimsuchung und das, was ihr Frieden bringt, nicht erkannt hat. Und wir sehen auch zumindest bei Markus und Matthäus, dass die Ankündigung der Zerstörung des Tempels und des Wiederaufbaus auch einer der Argumente war, die vorgebracht wurden, um Jesus verurteilen zu lassen. Also dass dieses Verhältnis zum Tempel etwas war, was von vielen als unerträglich gesehen wurde. Und dann haben wir die Szene im Augenblick des Todes Jesu, dass der Tempelvorhang zerreißt. Was man natürlich auch sagen kann, sozusagen der Weg zum Allerheiligsten ist jetzt offen. Der Tempel ist kein Vorhang mehr da, der Zugang ist da. Und wenn wir jetzt noch mal daran denken, wir haben ja gerade im Talmud gelesen, dass Titus in den Tempelvorhang sein Schwert gestoßen hat und Blut rausflog. Vermutlich ist der talmudische Text später. Und vielleicht ist da durchaus eine Auseinandersetzung da. Wie nehmen wir diese christliche Botschaft, die eigentlich sagt, wir brauchen den Tempel nicht mehr, sondern der Zugang zu Gott ist da? Wie gehen wir damit um und interpretieren das weiter? Und diese Tempelsymbolik wird natürlich besonders im Hebräerbrief nochmal ganz stark zum Ausdruck gebracht, wo Jesus der hohe Priester des neuen Bundes ist, der allerdings nur ein einziges Mal im Gegensatz zu dem früheren hohen Priester sein eigenes Blut zur ewigen Sündentilgung in das Allerheiligste des himmlischen Heiligtums bringt. Alle diese Gedanken werden wir auch noch ein bisschen beim nächsten Mal sehen, wenn wir uns mit Golgotha, dem Ort der Kreuzigung, befassen, der im Grunde genommen alle diese Traditionen vom Tempel dann christlicherseits an sich gezogen hat. Wir haben dann noch bei Johannes und vor allem im letzten Buch des Neuen Testaments in der Offenbarung auch eine Schilderung, die Jesus als den neuen Tempel des neuen Jerusalem sieht. Und in der Offenbarung wird ja auch ausdrücklich gesagt, ich sah keinen Tempel in der Stadt, weil eben das Lamm der Tempel ist, was durchaus Vorgänger in der hebräischen Bibel hat, wo ich ja vorhin sagte, Jesaja hat eigentlich auch kaum einen Tempel, ihm geht es auch mehr um die Stadt. Und natürlich haben wir die abstrahierende Überlegung in Johannes 4, gerade im Gespräch Jesu mit der Samaritanerin, die einen anderen heiligen Ort, nämlich den Berg Gerizim hat, wo Jesus zu dieser Frau sagt, in Zukunft wird Gott nur noch im Geist und in der Wahrheit angebetet werden, wo man ja auch sagen könnte, also eigentlich braucht es dann ja gar nichts mehr. Also wir sehen sehr unterschiedliche christliche Tendenzen da und wie wir eben am nächsten Mal da mit dem neuen christlichen Heiligtum sehen werden, topografisch setzt sich wirklich durch, dass das Christentum auf den Tempelberg verzichtet, eben in dem Sinne sagt, Jesus hat die Zerstörung prophezeit und die Kirchenväter machen das noch weiter zu sagen, das ist eigentlich die Strafe für die Kreuzigung Jesu und man eben sagt, man hat einen neuen Tempel in Jesus. Aber sozusagen, man hätte auch natürlich andere Punkte nehmen können und daran anknüpfen können, dass zum Beispiel das Lukas-Evangelium ja im Tempel beginnt. Und das ist etwas, was vielleicht dann in der Kreuzfahrerzeit, wo ja, da stehen die muslimischen Heiligtümer schon da und sie werden dann als Kirchen benutzt werden, wo die Kreuzfahrer eigentlich die ersten Christen sind, die dann dem alten heiligen Ort auch eine christliche Bedeutung geben. Das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Aber wer eben ja zurückgeht auf den alten heiligen Ort sind die Muslime. Der Kalif Umar nimmt 638 mit seinen Truppen Jerusalem ein, eine unblutige Einnahme. Die Stadt wird kampflos übergeben. Er baut wohl eine erste bescheidene Moschee, aber der große Wiederaufbau findet einige Jahrzehnte später unter den Kalifen Abd al-Malik und al-Walid statt, wo der Felsen Dom und die Al-Aqsa-Moschee errichtet werden. Da zeige ich jetzt noch ein paar Bilder zu. Das wesentliche Ereignis eben muslimischerseits ist die nächtliche Himmelsfahrt Muhammads. Die Sure dazu lese ich gleich noch vor, die eben mit Jerusalem verbunden wird. Und ja, so wird das Ganze dann gestaltet, eben in der Mitte, die mit der goldenen Kuppel, die auch noch gar nicht so lange golden ist. Das ist erst seit den 1950er Jahren so. Auf der anderen Seite die Al-Aqsa-Moschee und wir sehen eben hier südlich von der Al-Aqsa-Moschee da, und auch östlich, das sind noch Überreste, die tieferen Schichten der herodianischen Mauer. Und die Klagemauer, die Westmauer wäre hier an dieser Seite. Zu der sehen wir auch bei unserer Einheit über die Marienkirchen, werde ich die einbauen, so überraschend es klingen mag, aber ich glaube, das wird ganz gut passen. Ja, hier nochmal ein bisschen einfach ein paar bildliche Eindrücke von diesem wunderschönen Gebäude mit dem heiligen Felsen darin. Und auch die Al-Aqsa-Moschee mit der Gebetsnische, die Gebetsrichtung in Richtung Mekka angibt. Ja, soweit die Bilder. Sehen wir uns auch ein bisschen in Texten an. Ja, also entscheidend ist die Sure 17. Wo es heißt, gepriesen sei, der seinen Diener nachts ausziehen ließ von der heiligen Gebetsstätte Al-Masjid Al-Haram, damit ist Mekka gemeint, zur ferneren Gebetsstätte Al-Masjid Al-Aqsa. Und hier sehen wir schon, darum heißt die Al-Aqsa-Moschee Al-Aqsa-Moschee, die wir ringsum gesegnet haben, um ihn von unseren Zeichen zu zeigen. Er ist der Hörende, der Sehende. Wir gaben Moses die Schrift und machten sie für die Israeliten zur Weisung. Nehmt euch neben mir keinen Schutzherrn, ihr Nachkommen derer, die wir mit Noach über die Fluten trugen. Er war ein dankbarer Diener. Wir bestimmten für die Israeliten in der Schrift, zweimal werdet ihr Verderben stiften im Lande und werdet dabei mächtig und anmaßend werden. Das ist jetzt die Anspielung auf die beiden Tempelzerstörungen. Wenn die erste der beiden Verheißungen eintritt, schicken wir über euch Diener von uns von gewaltiger Kraft. Sie dringen gewaltsam in die Wohnstätten ein. Das ist eine Verheißung, die sich erfüllen wird. Dann lassen wir euch wieder die Oberhand über sie gewinnen und werden euch viel Gut und zahlreiche Söhne geben und euch an Truppen stärker machen. Wenn ihr Gutes tut, so für euch selber, und wenn ihr Böses tut, so gegen euch. Wenn die Verheißung des letzten Males eintrifft, sollen sie euch schlimm zusetzen und in die Gebetsstätte eindringen wie beim ersten Mal und ganz und gar zerstören, was sie in ihre Gewalt bekommen. Vielleicht wird euer Herr sich über euch erbarmen. Wenn ihr umkehrt, kehren auch wir um. Doch haben wir die Gehenna, sozusagen die Hölle, zum Gefängnis für die Leugner gemacht. Also der Koran kennt die Tradition von den beiden Tempelzerstörungen und verbindet aber doch eben auch mit diesem Ort die nächtliche Reise Muhammads, die eben zunächst mal eine Reise von Mekka zur fernen Gebetsstätte ist und dann eine nächtliche Himmelsschau ist. Andererseits nimmt der Koran ein wichtiges Ereignis von Jerusalem nach Mekka hinüber. Wir hatten ja die jüdischen Traditionen gesehen, die die Bindung Isaaks am heiligen Felsen, am Felsen, am Berg Moria festmacht. Und diese Geschichte verlegt der Koran nach Mekka, wo es dann nämlich heißt, er, Abraham, sprach: Ich werde hin zu meinem Herrn gehen. Er wird mich leiten. Mein Herr, schenk mir einen von den Frommen. Da kündigten wir ihm einen sanftmütigen Knaben an. Als er nun mit ihm das Alter zum Vollzug des Umlaufs erreicht hatte, sprach er, und dieses Vollzug des Umlaufs, das ist der Hinweis auf Mekka, eben auf die Wallfahrtsriten, die dort üblich waren. Sprach er: Mein Sohn, ich sah im Traum, dass ich dich opfern soll. So bedenke, was meinst du dazu? Er sprach: Mein Vater, tu, was dir aufgetragen ist. Du findest mich, so Gott will, geduldig. Als sie sich nun unterworfen hatten und er ihn auf die Stirn geworfen hatte, da riefen wir ihm: Abraham, du hast den Traum erfüllt. So lohnen wir denen, die Gutes tun. Wahrlich, dies ist die deutliche Prüfung. Wir lösten ihn aus mit einem gewaltigen Opfer und wir ließen über ihm für die späteren zurück Segen über Abraham. Also es sind jetzt zwei Neuerungen. Die eine ist, dass wir eine Reaktion des Sohnes haben. Im biblischen Text sagt Isaak ja gar nichts. Oder das heißt, er stellt eine Frage, aber er wird nicht gefragt, ob er geopfert werden will. Während wir hier die eindeutige Frage, die eindeutige Aussage haben, dass der Vater ihm sagt: Das ist das, was mir Gott befohlen hat, was hältst du davon? Was übrigens auch später dann wahrscheinlich über die muslimische Tradition in die jüdischen Midrashim eingegangen ist. Und das andere ist eben, dass die Szene nach Mekka verlegt wird, was also auch zeigt, dass im Islam so dieses Pendels, könnte man sagen, zwischen Jerusalem und Mekka da ist. Also man hat eine neue heilige Stadt Mekka, aber auch Jerusalem ist wichtig. Und das sieht man auch in der muslimischen Tradition, wie der Kalif Umar nach der Eroberung der Stadt die Stätte des Tempels entdeckt hat. Da heißt es: als Omar ibn al-Khattab das Dokument des Waffenstillstands mit den Leuten von Jerusalem, Beit al-Maqdis, eben das Haus, das heilige Haus, der Tempel, zu Ende geschrieben hatte, sagte er zu dem Patriarchen der Stadt: Zeig mir die Moschee Davids. Und der Patriarch ging zur Moschee des Tempels und brachte Omar zu ihrem Tor, das jetzt das Tor Muhammads genannt wird. All die Trümmer innerhalb der Moschee waren auf die Stufen des Tores gefallen. Selbst auf die Straße, in der sich das Tor befindet, und es war so viel geworden, dass es fast die Decke des Tors erreichte. Der Patriarch sagte, die einzige Möglichkeit hinzugehen wäre kriechend. Und Omar sagte, so lasst uns kriechen. Und der Patriarch kroch vor Omar her, Omar kroch hinter ihm her und wir krochen hinter ihnen. Dann endlich kamen wir zu dem Felsen des Tempels und konnten aufrecht stehen. Omar schaute, betrachtete die Dinge eine ganze Weile, dann sagte er, bei dem einen, in dessen Hand meine Seele ist, dies ist es, was der Prophet uns beschrieben hat, als er von seiner nächtlichen Reise zurückkam. Also hier haben wir eine Wiederentdeckung des heiligen Ortes, auf dem dann ja auch die muslimischen Heiligtümer errichtet werden. Und die muslimische Tradition identifiziert dann auch einen Fußabdruck auf dem heiligen Felsen. Und der Durchschnittsmuslim wird heute sagen, natürlich, das ist der Fußabdruck Muhammads, der sich vorher in den Himmel aufgestiegen ist. Aber da gibt es noch viel subtilere Traditionen, wem dieser Fußabdruck gehört. Und die vermutlich sogar älteste war wohl die, dass das der Fußabdruck Gottes war, der sich nach der Schöpfung der Welt abgestoßen hat, um in den Himmel aufzusteigen. Und das fand dann die spätere Tradition eine zu menschliche Vorstellung von Gott, dass er einen Fuß hat. Und das ist von daher untergegangen. Aber es gibt noch zwei Texte, in denen man das so ein bisschen sehen kann. Der eine ist von Abdallah ibn al-Mubarak. Als ich nachts hinweggetragen wurde zum Beit al-Maqdis, kam Gabriel mit mir an Abrahams Grab in Hebron vorbei. Er sagte, steige herab und bete zwei Rakaats. Das sind Gebetszyklen mit bestimmten Texten, Verneigungen, Niederknien. Hier ist das Grab unseres Vaters Abraham. Dann kam er mit mir an Bethlehem vorbei. Er sagte, steige herab und bete zwei Rakaats hier. Hier wurde unser Bruder Jesus geboren. Dann kam er mit mir zum Felsen und sagte, hier stieg unser Herr zum Himmel auf. Und Herr ist in den muslimischen Texten eben immer Gott. Also dieser Gedanke von dem Aufstieg Gottes zum Himmel ist hier da. Etwas polemischer klingt das schon bei Muhammad ibn al-Hanafiya ibn Ali. Diese verfluchten Syrer, wie heidnisch sind sie? Sie behaupten, Gott habe seinen Fuß so auf den Fels in Jerusalem gesetzt, obwohl nur eine einzige Person ihren Fuß so auf einen Felsen gesetzt hat, nämlich Abraham, als er die Qibla, die Gebetsrichtung für die Menschheit schuf. Dann haben wir noch einen weiteren Versuch, die Dinge auseinanderzunehmen, sozusagen. Es gibt nämlich noch ein weiteres Kuppelgebäude, wesentlich kleiner, neben dem Felsendom. Und dazu schreibt Ibn al-Murajjah, niemand bestreitet, dass der Prophet von der Qubbat al-Mi'raj in den Himmel aufgenommen wurde. Denn Gott hatte beschlossen, selbst von dem Felsen her in den Himmel aufgenommen zu werden, während der Prophet von der Kuppel her aufgenommen wurde. Dann ein bisschen ausführlicher haben wir das in der persischen Reisebeschreibung, dem Safarname, von Nasir i Chusraf, der um 1047, also noch kurz vor den Kreuzfahrern, Jerusalem besichtigt hat. Und er beschreibt also vor allem den heiligen Bezirk. Wer nicht nach Mekka wallfahren kann, begibt sich in der Pilgerzeit hierher und vollzieht hier das Festopfer, wie es herkömmlich ist. Man hat das Heiligtum wegen des Felsen Sachra errichtet, der sich hier befindet. Einst hat Gott, der mächtig und erhaben ist, dem Moses über ihn das Heil befohlen, dass er diesen Felsen zur Gebetsrichtung mache. Bald danach starb Moses. Salomon über ihn das Heil baute den Tempel um den Felsen herum. sodass er mitten darin war und dem Volke als Gebetsrichtung diente. Auch in der Zeit unseres Propheten Muhammad, des Auserwählten, über ihn das Gebet und das Heil, erkannte man den Felsen als Gebetsrichtung an und man verrichtete das Gebet, das Gesicht dahin gewendet, bis Gott, der gelobt und gepriesen sei, befahl, dass das Haus der Kaaba zur Gebetsrichtung dienen solle. Also der Hinweis darauf, dass die muslimische Gebetsrichtung ursprünglich Jerusalem war und dann auf Mekka geändert wurde. Wenn man an der Tür dieses Bethauses, der Wiege Jesu, von der werden wir noch hören, vorbeigeht, kommt man entlang der südlichen Mauer an der Südostecke des Heiligtums zu einer großen, schönen Moschee, die zweimal so groß ist wie das Bethaus der Wiege Jesu. Es ist die Moschee Al-Aqsa, die entfernteste. Es ist die, wohin Gott, der mächtig und herrlich ist, den Auserwählten, den Gott segne und bewahre, in der Himmelfahrtsnacht aus Mekka gebracht hat. Von hier stieg er in den Himmel auf, wie es im Koran berichtet ist. Gepriesen sei, der seinen Diener nachts ausziehen ließ, von der heiligen Gebetsstätte zur ferneren Gebetsstätte. Auf der Plattform gibt es vier Kuppelbauten. Der größte ist der Kuppelbau des Felsen Sakhra, der einmal die Gebetsrichtung gewesen ist. Das Heiligtum ist so angelegt, dass die Plattform in der Mitte des Hofes, der Kuppelbau des Felsens in der Mitte der Plattform und der Felsen in der Mitte des Kuppelbaus liegt. Der Felsen erhebt sich bis zur Manneshöhe über den Boden. Er ist mit einem Geländer aus Marmor umgeben, sodass man ihn nicht berühren kann. Es ist ein bläulicher Stein. Noch nie hat jemand den Fuß darauf gesetzt. Auf der Seite der Gebetsrichtung befindet sich jedoch eine Stelle, die so aussieht, als wäre jemand darauf gestiegen und der Stein wäre weicher Ton gewesen, sodass der Abdruck der Zehen zurückbleiben konnte. Es sind 7 Fußspuren darauf. Ich habe gehört, dass Abraham, über ihn das Heil, hier gewesen ist. Und Isaak, als er noch ein Kind war, über ihn das Heil, dort hinaufgestiegen ist und dass es seine Fußspuren sind. Vielleicht noch eine alte Erinnerung, dass die Bindung des Sohnes Abrahams ja an dieser Stelle stattgefunden hat. Also wir sehen eine Fülle von Traditionen und ganz selbstverständlich übernimmt man diese Traditionen und setzt sich gar nicht konkurrierend davon ab, sondern schreibt sich eigentlich ein und führt diese Tradition mit der eigenen Tradition weiter. Und man könnte sagen, dass wir auch einige jüdische Zeugnisse haben, die zeigen, dass die Juden gar nicht so unglücklich waren mit der muslimischen Wiederherstellung des Ortes. Wir haben einen Text, der relativ kurz nach der muslimischen Eroberung ist, die sogenannten Geheimnisse des Rabbi Shimon bar Yochai, wo es heißt, der zweite König, der aus Yishmael hervorgehen wird, wird alle Reiche erobern und nach Jerusalem kommen und sich dort verneigen. Er wird gegen die Edomiter, damit sind die Byzantiner gemeint, Krieg führen und sie werden vor ihm fliehen. Er aber wird ein mächtiger Herrscher sein. Er wird ein Freund Israels sein. Er wird ihre Risse und des Tempels Risse wieder heilen, den Berg Moria reinigen und zur Gänze planieren lassen und Israel aufrufen, dort eine Stätte der Anbetung auf dem Grundstein zu errichten. Wie es heißt, du bautest auf den Felsen dein Nest. Also die Idealvorstellung wäre natürlich gewesen, dass Oma, ähnlich wie früher Kyros, den Juden erlaubt hätte, selber wieder einen Tempel zu bauen. Aber immerhin, der Ort wird wieder heilig. Und so beschreibt eben auch ein später Midrasch, der noch kurz vor der Kreuzfahrerzeit ist, indem er den Vers aus Deuteronomium über Benjamin, zwischen seinen Schultern wohnt Gott. Und die Frage ist, wieso ist das im Präsens formuliert, wo der Tempel doch schon nicht mehr steht? Da sagt der Midrasch dazu, denn dieses Haus ist ein Haus des Gottesdienstes für jede Nation, in deren Händen es ist. Und es ist ein vorzüglicher, erwählter und ehrenwerter Ort. Auch heute machten es jene Menschen, in deren Händen es ist, zu einem vorzüglichen, erwählten und ehrenwerten Haus des Gottesdienstes. Und jener Gottesdienst, so heißt es, ist dem einen Gott geweiht, der Himmel und Erde geschaffen hat und dem die Geschöpfe gehören. Und das wird über den muslimischen Felsendom gesagt, dass dort eben auch Menschen, die an einen Gott, an den einen Gott glauben, an den Schöpfer glauben, Gott verehren, und damit kann man offensichtlich leben. Also, gerade im Gegensatz zu der Spannung, mit dieser, der Ort heute aufgeladen ist, ist in der alten Tradition eigentlich eine Menge da, was helfen könnte, die Dinge etwas mehr verbindender als in Konkurrenz zu sehen. Ja, ich bin jetzt hier wirklich in einem riesigen, Riesentempo da durchgegangen, um das irgendwie noch ein bisschen fertig zu bekommen. Sie können gerne noch Nachfragen stellen, Bemerkungen machen, bevor wir abschließen. Hallo.
Ja, ich fand es interessant, dass in diesem einen, ja nicht aus dem Koran stammenden, aber doch muslimischen Text tatsächlich von Bethlehem als dem Geburtsort Jesu die Rede ist. Ich dachte immer, dass in der muslimischen Tradition dieser Geburtsort gar nicht wirklich verortet ist. Ich hatte irgendwas im Kopf, dass Jesus von Maria unter einer Dattelpalme geboren wurde, aber dass gar nicht geschrieben wird, wo die steht.
Richtig, da werden wir auch, wenn wir uns mit den Marientraditionen um den Heiligen Ort befassen, noch zu kommen. Das ist sicher die Haupttradition auch, dass irgendwo gar nicht irgendwo konkret, sei es Bethlehem ist. Und wir hatten ja auch in dem Text, im letzten Text gerade die Wiege Jesu, die durchaus in der Al-Aqsa-Moschee verortet wird. Noch, also da gibt es auch Traditionen, dass Jesus an dem heiligen Ort geboren worden ist. Das werden wir uns noch ein bisschen ausführlicher ansehen, wie die Muslime diese Tradition von allen möglichen byzantinischen Traditionen weitergenommen haben. Aber auch hier ist es oft so, das eine muss dem anderen ja nicht widersprechen. Man kann vielleicht symbolisch eben auch die Geburt Jesu an dem Ort, der nun mal der heiligste, das Zentrum der Heiligkeit ist, sehen und andererseits auch sagen, gut, das Neue Testament erzählt, dass er in Bethlehem geboren ist, das müssen wir ja auch nicht ausschließen. Aber ich glaube wirklich, die Haupttradition ist die, die sich mit dem heiligen Ort in Jerusalem befasst. Frau Herritsch, Sie sind noch stumm geschaltet.
Wer darf in den letzten 20 Jahren, 10, 20 Jahren den Tempel betreten?
Also der gesamte Bezirk, einschließlich Felsendom und Al-Aqsa-Moschee, steht im Normalfall, wenn nicht gerade irgendeine Krise ausbricht, den Muslimen zur Verfügung. Und Nicht-Muslime dürfen die Außenanlage betreten, aber den Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee nur, wenn sie Gäste des Waqf, also der muslimischen Heiligtumsverwaltung sind. Da muss man aber besondere Kontakte haben und das beantragen. Das ist nicht der normale Weg. Früher war das, also zwischen 1967 und dem Jahr 2000, war das möglich, auch für Nicht-Muslime den Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee zu besichtigen. Als dann im Oktober 2000 die zweite Intifada ausbrach, die ja dort oben begonnen hatte, war der Bezirk für Nichtmuslime mehrere Jahre ganz geschlossen, und dann hat die israelische Regierung einseitig verkündet, wir öffnen wieder. Und dann haben die Muslime im Gegenzug gesagt, ja, wenn man uns nicht fragt, dann lassen wir zumindest nicht zu, dass man in den Felsendom und in die Al-Aqsa-Moschee kommen kann. Und so ist es bis heute eigentlich. Und natürlich ist also der Grundsatz ist, jeder, der nicht Muslim ist, darf eben hinauf, heute nur durch ein Tor, aber nicht in die Gebäude rein. Für die Muslime ist es natürlich besonders schwierig, die wachsende Zahl von Juden, die hinaufgehen, weil das auch als Besitzanspruch gesehen wird. Gerade letzte Woche zum ersten Mal seit Monaten war unser Polizeiminister Itamar Ben-Gvir wieder oben. Was wahrscheinlich die Leute so überrascht hat, dass sie gar keine Zeit hatten, sich darüber aufzuregen. Aber das sind immer die Dinge, die gefährlich werden können und eben auch Dinge, die nächste Woche unter Umständen wieder passieren könnten.
Also wir waren September 22 da. Also den Tempelberg kann man ja betreten
Ja.
und auch außen rumgehen. Und ja, aber mich interessierte noch mal, wer rein kann,
Ja.
nicht.
Eben, man braucht besondere Kontakte, um auch wirklich in diese wunderschönen Gebäude reinzukommen.
Ja.
Frau Thies-Michael.
Ja, also wir waren ja gemeinsam im Oktober da und mit Tamar, mit dir. Und mich würde interessieren, es war ja wie ausgestorben, es war ja kurz nach dem 7. Oktober, wie jetzt aktuell die Lage ist. Also es war ja eine ganz spezielle Situation. Wie ist es jetzt gerade da oben?
Ich war seitdem nicht mehr oben. Es gab ja auch keine Gruppe zu führen. Und na, also als wir da, das war ja wirklich eine absolut gespenstische Situation. Wir einen Tag, 2 Tage nach dem 7. Oktober waren wir da oben, weil ich ja das Pech oder das Glück hatte, noch im Land zu sein. Und da waren wirklich mehr Polizisten als Muslime da. Und das war eben wirklich wochenlang. Ich habe dann ja an ein paar Freitagen gesehen, wie die gesamte Altstadt eigentlich schon von Damaskus angefangen, für alle Muslime, die, würde ich mal sagen, jünger als 70 grob gesehen waren, gesperrt war und also wirklich nur alte Leute auch zum Freitagsgebet draufgelassen wurden, also die ganze Altstadt eigentlich ausgestorben war. Und das ist hat sicher bis mindestens Ende Dezember oder sowas gedauert, dass also auch der Zugang für Muslime sehr, sehr begrenzt war. Für Nicht-Muslime war grundsätzlich immer offen, genau wie wir damals rauf konnten. Touristen gab es natürlich nicht mehr, aber ich weiß nicht, wie viele Juden das ausgenutzt haben. Aber es gab Juden, die raufgegangen sind. Es ist inzwischen wohl wieder um einiges besser geworden. Also die Beschränkungen, man hat es schon kurz bevor der Ramadan war ja von, was war es, Mitte Februar bis Mitte März etwa. Davor hatte man angefangen, die Beschränkungen etwas zu erleichtern. Und an den Freitagen des Ramadan waren dann wirklich einige Zehntausende, die auch raus. Es war nicht so viele, wie es sonst in den Jahren ist, aber schon relativ viele, und dank dessen wurde es der Ramadan auch ohne größere Probleme über den Weg gegangen. Und ich vermute mal, dass es im Moment auch wieder relativ normal ist. Und natürlich seit dem 7. Oktober ist für Palästinenser aus den besetzten Gebieten so gut wie keine Chance mehr, überhaupt nach Jerusalem zu kommen und damit natürlich auch zu den heiligen Orten. Aber die in Jerusalem sind, die israelische Staatsbürger sind, die haben die Möglichkeit.
Dankeschön.
Ja, ich denke, dann können wir diese Rieseninformation erstmal so ein bisschen sacken lassen. Und eben der Ort wirkt immer noch wieder, weil er ist eigentlich der Bezugspunkt für alles, auch wenn wir uns mit anderen Orten bei den nächsten Sitzungen befassen. Aber wir kommen immer noch wieder mit neuen Aspekten zurück, sowohl wenn wir uns nächstes Mal mit dem wesentlichen christlichen Heiligtum der Auferstehungsgrabeskirche befassen. Und auch die Marientraditionen werden uns nochmal sowohl zur jüdischen Westmauer als auch zu den muslimischen Marientraditionen führen. Also der Ort lässt uns noch nicht los. Gut, dann ist nächste Woche, beziehungsweise einige werde ich ja schon morgen wiedersehen.
Ja, danke.